Schockverliebt. Ein Mann am Abgrund.
Die Paarflüsterei. Das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden. Also heute sprechen wir wirklich über einen meiner Lieblingsfälle. Und zwar deswegen, weil er schon etwas ungewöhnlich war.
Es geht um den Miguel, einen 45-jährigen Portugiesen, der zu dir in die Praxis kam und zwar direkt aus Lissabon eingeflogen.
Ja. Er kam für einen ganzen Tag in die Praxis von Andrea, also morgens hin und abends wieder zurück, ja, und hat den kompletten Tag bei dir gebucht, Andrea. Mhm. Total verrückt. Mhm. Also es gibt ja auch in Lissabon Paartherapeuten, denke ich jetzt mal. Mhm. Aber seine ganze Geschichte ist auch ziemlich verrückt.
Mhm. Ja. Sein Leben wirkt aber auf den ersten Blick ziemlich geordnet. Also stellt euch vor, er ist seit 15 Jahren mit Sophia verheiratet, hat eine gemeinsame Tochter, die in Lissabon eine deutsche Schule besucht. Soweit, so gut. Und ihr wisst ja, unter jedem Dach ist ein Ach. So sage ich es immer. Und ich bin echt immer so gespannt, welches Ach sich bei einem Erstgespräch bei den Klienten dann so zeigt.
Trotz dieser lustigen Rahmenbedingungen gibt es auch einen wichtigen Grund, warum der Miguel dann die Reise zu dir auf sich genommen hat. Weil er hat ein ziemliches inneres Durcheinander, kann man sagen, richtig?
Kann man so sagen.
Wir stellen uns ganz kurz vor. Die Frau, zu der sogar Klienten aus Lissabon eingeflogen kommen, sitzt vor uns. Andrea Breu, Frau Liebe. Sie ist Einzelpaar- und Sexualtherapeutin. Und dann gibt es auch den Markus und mich. Wir sind Journalisten, ich bin auch Radiomoderatorin. Und wir sind ein Paar, verheiratet seit langer Zeit und haben zwei Kinder und einen kleinen Hund.
Genau.
Damit wir ein bisschen besser reinkommen in unsere heutige Geschichte, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir uns mal den Miguel so ein bisschen vor. Ein hochgewachsener.
Hochgewachsen,
ja,
ist auch ein geiler
Begriff. Sagt man ja so, nicht groß, sondern hochgewachsen. Schlanker mit 40er. Dunkle, kurze Haare und so einen lockeren Business-Style. So eine Chino, ein Hemd, ein V-Pullover in dunkelblau drüber und Lederschuhe dazu. Also nicht Sneakers, Lederschuhe. Also sehr klassisch elegant, quasi wie unser Markus.
Oh, das ist aber lieber der. Ich bin gar nicht so elegant, finde ich.
Ebenso sympathisch.
Aber der Miguel kommt zu dir, Andrea, weil ihn irgendwas, und zwar so richtig aus der Bahn geworfen hat. So empfindet er das. Mhm. Und zwar so sehr, dass er sein Leben plötzlich gar nicht mehr so im Griff hat. So, ja, fühlt er es. Und das will er jetzt mit dir besprechen.
Und er sagt, Frau Breu, ich habe eine Frau getroffen bei einem Geschäftsessen, die war engelsgleich. Und diese Begegnung hat ihn dermaßen umgeworfen.
Genau, er hat diese Frau bei dem Geschäftsessen, die übrigens Helena heißt, kennengelernt und sein Kollege, der mitbekommen hat, wie verzaubert er da war, hat ihn dann auch gleich so noch am Abend gewarnt und hat gesagt, die ist wie ein Champagnerkorken. Achtung, Achtung, nur dass ich es gesagt habe.
Wie der ist Kollege man denn, wenn man den
knallt ganz schnell, ganz vor, und dann ist vorbei.
Okay. Dazu gibt's jetzt anzumerken, dass der Miguel im internationalen Vertrieb tätig ist und dieses Geschäftsessen fand in einer anderen Stadt. Und zwar in Porto.
Miguels sonst so strukturiertes Leben war an diesem Abend jedenfalls völlig vergessen. Nach dem Essen ist er dann noch mit ein paar Kollegen in eine Bar gegangen, auch mit der Helena. Passiert ist da aber nichts, hat er dir erzählt, Andrea.
Genau, passiert ist nur, dass Miguel sich offenbar absolut unsterblich in Helena verliebt hat. Schockverliebt.
Und jetzt sitzt er bei dir in deiner Praxis und sagt tatsächlich unter Tränen, ich habe alles, was ich brauche. Und ich verstehe mich selbst nicht. Das war nämlich tatsächlich so, dass er seine Familie überhaupt nicht in Frage gestellt hat oder die verlassen wollte. Ganz im Gegenteil. Er hat eigentlich gespürt, dass ihm was fehlt. Und das war der Kern, was ihn auch so aufgeregt hat. Und er konnte aber nicht benennen, was das ist, was ihm da fehlt.
Und so beschreibt es dir, Andrea. Er hat das Gefühl, dass die Begegnung mit dieser Helena mehr in ihm ausgelöst hat, als angemessen gewesen wäre. Also der reflektiert sich schon sehr gut.
Mhm. war auch echt ein guter Typ. Also
wie alt er ist?
Mit 40er. Ja, und er wirkt auch förmlich wie verzaubert. Und so kommen ja ganz oft Klienten zu mir, die sich selbst nicht mehr verstehen und sagen, ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passieren könnte. Und die sind echt erschrocken vor sich selbst.
Und auch wenn er sich zu Helena hingezogen fühlt, ist es ja auch nochmal eine Schippe drauf, ne, dass er diesen Kontakt zu Helena auch weiterführt.
Ja.
Denn erst jetzt beginnt sich wirklich etwas zu entwickeln.
Mhm. Genau, Indra, stimmt. Und er sagt selbst, ich hätte Nein sagen können, aber hab ich nicht. Und er will verstehen, warum ein so kurzer, intensiver Moment ihn so aus der Fassung gebracht hat und sein ganzes Leben nicht nur auf den Kopf gestellt hat, sondern er es hat auf den Kopf stellen lassen.
Aber es ist natürlich schon, so hast du ihn auf jeden Fall beschrieben, den Miguel, ist es eher ein nachdenklicher Typ und nicht so emotional oder impulsiv ist, eher nüchtern, aber auch so ein bisschen was Trauriges hat.
Ja gut, er kam wegen seines Liebeskummers extra aus Portugal angereist. Da muss das Herz schon ziemlich schwer sein.
Und sein Anliegen an mich war, ihm zu helfen, seine Familie nicht zu verlassen oder zu riskieren, dass es eine Megakrise geben würde, weil die Gefahr besteht ja, dass das auch rauskommt. Also der war ja wirklich auch sehr reif in seinen Gedanken. Also er hat das ja auch überhaupt nicht heruntergespielt.
Aber ich verstehe schon, dass das einer deiner, ich sag jetzt mal, Lieblingsfälle ist, weil es schon sehr außergewöhnlich, ne? Also es klingt wie ein Filmstoff.
Ja.
Was wissen wir von Miguel?
Er hat mir über seine Kindheit Folgendes berichtet. Also er ist in Lissabon geboren und auch aufgewachsen. Und sowohl sein Vater als auch seine Mutter waren beides Familien, aus denen die Eltern stammten, wo Schulbildung äußerst wichtig war und wo mehrsprachig aufgewachsen wurde. Also die haben auch sehr früh Deutsch gelernt. Er hat mit mir Deutsch gesprochen. Die waren mehrsprachig in internationalen Schulen. Also das war eine sehr angesehene Lissabonner Familie, um das jetzt mal so zu sagen.
Wie ist er auf dich gekommen?
Ja, das war damals tatsächlich, dass ich ein Buch zu diesem Thema gerade veröffentlicht hatte. Und das hatte
hat er gelesen?
Ja, das hatte er gelesen.
Und dann hat er sich auf den weiten Weg gemacht?
Ja.
Sein Vater war ja Geschäftsmann und der war dauernd unterwegs und die Verbindung der Eltern war zu der damaligen Zeit dann auch eine eher arrangierte Ehe, so wie er das geschildert hat.
Seine Mutter, so hat es dir geschildert, Andrea, war viel mit ihrer eigenen Unzufriedenheit beschäftigt und hat damit auch sehr gekämpft und ließ sie auch oft an Miguel und seinem Bruder aus und leider hat sie die beiden auch regelmäßig geschlagen.
Genau, er hat erzählt, dass er sich als Kind da auch oft allein gefühlt hat, klar. Zu Hause gab es viel Streit und er hat dann schon früh gelernt, dass Beziehungen immer mit Schmerz verbunden sein können. Und sein älterer Bruder machte sich dann auch schnell aus dem Staub und war ihm keine große Hilfe, weil oftmals ist es ja so, dass in so Situationen dann die Geschwister zusammenwachsen.
Schon total traurig. Du hast gerade erzählt, so eine weltoffene Familie, man stellt sich vor, die sind Multikulti und sprechen mehrere Sprachen und Geschäftsmann und pipapo. Und im Grunde genommen ist es aber total asozial, wenn man hinter die Kulissen schaut.
Ja, aber es ist gar nicht mal so Multikulti, sondern es ist eher so eine, weißt du, das Pendant bei uns wäre so eine preußische, hanseatische Geschichte, weißt du?
Ja.
Wo man sagen würde, und die gibt es zum Beispiel in Spanien auch, da gibt es ganz viele so ganz konservative Familien, teilweise mit deutschen Abstammungen und die sind ganz oft sehr, weißt du, die haben so Angestellte oder Dienstboten noch, so wie man es kennt, so weißt du, so.
Ja.
Und so eine Familie eher.
Ganz
also,
viele Traditionen, die
genau,
über den Gefühlen stehen. Ne?
Richtig, richtig, richtig. Und deswegen auch diese Arrangement-Ehe zwischen Vater und Mutter, weil man heiratet ja dann eben auch
standesgemäß.
Ja, genau. Für Miguel ergab sich dann auch eine Fluchtmöglichkeit, als er älter wurde, nämlich ein Studium in Deutschland, was in dieser Familie eben auch Usus war. Und das hat vorher sein Bruder schon gemacht, der in Freiburg inzwischen studiert hat.
Und Miguel fand in Deutschland nicht nur Bildung, sondern auch neue Hoffnung und Liebe. Eigentlich die Liebe seines Lebens. In Deutschland traf er nämlich dann Sophia, die später seine Frau wurde.
Genau, die Sophia, so hat er das geschildert, hat ihm zum ersten Mal das Gefühl gegeben, verstanden und angenommen zu sein. Ne? Also er hat sich abgeholt gefühlt und mit ihr war es irgendwie ganz anders, als er es bisher kannte. Kein Streit, sondern einfach nur Ruhe und Harmonie.
Und es war für ihn neu. Und die Verbindung zu Sophia war auch eine logische Konsequenz eben. Das war vielleicht nicht die totale Verliebtheit, die alles um einen rum vergessen ließ. Aber ich persönlich finde das ja überhaupt nicht schlimm, weil ich ja immer der Meinung bin, das ist möglicherweise für eine längere Beziehung auch eine gute Voraussetzung. Und er hat mal gesagt, wissen Sie, ich habe mich mit Sophia einfach gefühlt, wie wenn ich angekommen wäre.
Als er Sophia kennengelernt hat, war er ungefähr Mitte 20 und ist dann nach dem Studium wieder zurück nach Portugal gegangen.
Und die Sophia ist mitgegangen nach Portugal, weil die Sophia ja auch portugiesische Wurzeln hat. Sie ist Portugiesin und ging dann wieder nach Hause zurück.
Zusammen mit Miguel. Aber damit es weitergehen konnte, haben Sophia und Miguel ihre Beziehung in Portugal dann weitergeführt und einige Jahre später auch geheiratet. Der nächste Step war dann die Geburt einer gemeinsamen Tochter.
Eigentlich, so sagt er es, war alles ganz wunderbar. Mit Sophia erlebte er eine ruhige, sichere Beziehung. Alles von den bisherigen Erfahrungen seiner unberechenbaren Mutter war da weggewischt. Alles war Harmonie. Es gab keine Dramen. Alles verlief in geplanten Bahnen.
Ja, und man merkt ja schon beim Erzählen seiner Geschichte, dass Miguel keineswegs mit seiner Kindheit und Jugend Frieden geschlossen hat. Wie auch. Aber so läuft es oft. Man kann davonlaufen, verdrängen, seine Defizite durch einen Partner versuchen zu stillen oder was auch immer. Aber den inneren Frieden erreicht man, das ist meine Sicht, nur mit aktiver Auseinandersetzung.
Und Miguel hat genau das auch gemerkt, als ihm dann alles um die Ohren flog. Obwohl er viel Sicherheit fand, ja erst in Deutschland, dann in Sophia, konnte er die Wunden der Kindheit nicht ganz alleine heilen. Es war, als ob in ihm immer noch so Fragen offen blieben, allerdings nicht im Bewusstsein. Warum war Liebe damals immer mit Schmerz verbunden?
Na genau, diese Fragen kamen dann erst wieder hoch, als dann Helena in sein Leben trat. Weil dadurch wurden diese Fragen wieder aufgewühlt und lebendig.
Ja, ich denke, dass wir Wunden oft einfach zukleben, also schnell ein Pflaster drüber und dann glauben, die wären verheilt. Und manchmal sorgt eben etwas von außen dafür, also das Leben schubst uns so ein bisschen, dass wir an diese alten Wunden rankommen. Und dann reißen die manchmal schmerzhaft auf. Und dadurch wissen wir, wenn sie schmerzhaft aufreißen, dass sie eigentlich nie geheilt waren.
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie stark die Vergangenheit unser heutiges Verhalten beeinflussen kann. Ne?
Ja.
Also du denkst, ist ja eigentlich nichts und auf einmal passiert irgendwas.
Ja.
Und du erkennst dich in deinem eigenen Leben überhaupt nicht wieder.
Total.
Ich auch, Indra. Und weißt du, was ich noch faszinierender finde? Wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Das finde ich noch faszinierender.
Die Begegnung mit Helena.
Wir haben dann eine kurze Pause gemacht, weil er war ja den ganzen Tag bei mir, erinnert euch. Hat Miguel mir von diesem besonderen Abend dann berichtet, dem Geschäftsessen, bei dem er Helena traf. Und er hat sich erinnert, ich saß da, als plötzlich alles still zu stehen schien. Wir erinnern uns, er nannte sie engelsgleich, weil ihre Ausstrahlung und ihr Auftreten ihn so krass in seinen Bann gezogen hat.
Es war, als ob er plötzlich nicht mehr er selbst war, hat er gesagt. Alles um ihn herum war verschwunden und er hörte eigentlich nur noch ihr Lachen, ihre Stimme. Und er hat zu Andrea gesagt, ich wusste sofort, dass da etwas in mir aufgewacht ist, auch wenn ich es nicht verstehen konnte.
Ich kann mir das schon vorstellen. Ich wusste jetzt zum Beispiel, Spassel, als ich dich kennengelernt habe, dass du für mich eine ganz besondere Frau bist. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man das weiß. Aber nicht so auf den ersten Blick. Aber es spielt aber am Ende des Tages auch gar keine Rolle, ob das jetzt auf den ersten Blick passiert ist oder nicht. Aber er hat auf jeden Fall gewusst, dass die Helena für ihn was ganz, ganz, ganz Besonderes ist.
Ich finde es eine zauberhafte Vorstellung. Ist auch wirklich ein bisschen wie im Film. Ich persönlich habe sowas auch noch nicht erlebt. Also so dieses, oh mein Gott, alles bleibt stehen, wenn du einen anderen Menschen triffst. Sondern ich bin da auch eher vorsichtig, ich muss den erstmal kennenlernen. Und wer ist diese Person und überhaupt? Aber trotzdem eine ganz schöne Vorstellung.
Aber ihr könnt es euch ja vielleicht vorstellen, aber sowas, solche Donnerschläge nenne ich die jetzt mal, höre ich ja ganz, ganz oft. Vor allem, wenn es um Drittbeziehungen, also sozusagen um Affären oder sowas, wie die sich dann anfangen zu entwickeln, da höre ich ganz oft, dass das so ein richtiger Wumm war. Und ich kenne aber ehrlich gesagt auch keinen Paartherapeuten, der begeistert wäre davon. Oh wow, super, das ist bestimmt dann auch eine ganz tolle Beziehung, weil die Projektion ist ja da am größten. Also du siehst den anderen und sagst, Wumm, das ist der Reiter oder Ritter auf dem weißen Schimmel.
Also Paartherapeuten schütteln dann innerlich den Kopf
ja.
und denken sich so, oh, oh.
Ja, ja.
Aber du sagst da ja. was ganz Interessantes, Andrea, dass die Projektion am größten ist, die ja. vielleicht auch dann der Ursprung ist von diesem Gefühl.
Ja.
Weil es ist ja nichts, was ja. du in diesem kurzen Moment siehst, was der Realität sein könnte. Es muss ja am Ende des Tages etwas sein, was aus dem, der es empfindet, kommt. Auf jeden Fall sagt ja auch der Arbeitskollege, haben wir schon erzählt, Champagnerkorken und so weiter, sei mal ganz vorsichtig, weil der sieht es natürlich aus der Distanz. Mhm. Und diese Warnung war ihm dann auch immer so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, aber in dem Moment schien sie dann auch keine Rolle zu spielen, ist klar, weil er war ja ferngesteuert.
Dieser Kollege, das hatte er mir so im Nebensatz erzählt, übrigens, der kannte die auch. Wie, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall war sie ihm nicht fremd.
Mhm. Du Andrea, was ich mir jetzt so frage, was sind denn das für Projektionen? Der hat ihm da ja förmlich, ich sag mal, den Verstand geraubt, ja. obwohl er die Frau überhaupt nicht kennt. Also das müssen wir uns vielleicht nochmal kurz vor Augen führen. Mhm. Die sind lediglich in einem Restaurant. Die waren jetzt nicht miteinander in der Kiste oder sonst irgendwie sowas, ja. sondern unterhalten sich zwei, drei Wörter und da sitzt diese Frau und mehr ist bis dato gar nicht passiert.
Also eine Projektion ist ja letztendlich das, was nicht real ist, was du weißt, sondern was du glaubst, was du in dem anderen zum Beispiel siehst. Also ich sehe jetzt den Markus, der sieht jetzt ganz toll aus mit seinen Kopfhörern und fummelt da an seinem Bart rum und ich sehe den und sage, wow, also bei dem Typ, der macht den Podcast richtig gut, der schaut schon so professionell aus, das ist ja praktisch eine Projektion, wenn ich dich nicht kenne. Ja?
Völlig klar.
Oder ich gucke zu dir und sage, oh, was so eine tolle Blondine, Mensch, und die hat so lange Beine und im Bett ist die super und was weiß ich, was wir alles da reinhauen.
Was ganz vielen Menschen passiert, wenn sie über Schauspieler nachdenken, ist ja auch alles ja. Projektion oder überhaupt über Instagram-Profile, oh, all ja. das ist Projektion.
Ja, deswegen gibt es Schauspieler.
Genau.
Ohne Projektion komme ich jetzt gerade so drauf. Ohne genau. Projektion wird sie wahrscheinlich.
Aber wenn man das weiterdenkt und das dann auch ganz radikal sieht, dann ist natürlich jeder Schritt, sich zu verlieben, auch eine Projektion, weil die Projektion spielt
absolut.
Immer eine Rolle mit.
Absolut. Und das ist ja auch die rosarote Brille, die ist in einem gewissen Maß genau. ja okay. Und wenn ich auch weiß, dass ich den anderen gerade erhöhe, aber mir muss ja trotzdem irgendwo in irgendeinem Hirnareal auch noch klar sein, auch wenn ich dich jetzt erhöhe, irgendwann kommen wir wieder auf ein Normallevel. Und das ist eigentlich der Unterschied. Und je höher die Projektion am Anfang, desto größer falle ich wahrscheinlich auch. Und ja. Rapunzel ist dann vielleicht dann halt eben nur die Indra, ja, also.
Wie jetzt? Moment mal.
Ich weiß jetzt gar nicht, war Rapunzel so toll? Oder der Ritter auf dem Schimmel?
Die hatte auf jeden Fall lange Haare.
Genau, und wir versprechen uns alle von einem anderen Menschen nonverbal etwas. Der steht ja nicht da und sagt, du, ich rette dich und mit mir wird dir nicht langweilig, sondern das ist ja das, was du rein interpretierst.
Wir sind wieder zurück in Portugal, in dieser Situation, erst im Restaurant, dann in der Bar und der Abend endet so, dass die zwei, Helena und Miguel, Nummern austauschen und weiterhin in Kontakt bleiben. Interessant ist, er hat dir erzählt, Andrea, sie hat ihn auch schon direkt angemacht.
Ja, sie war sehr, ja, ich sag mal, also jetzt nicht schüchtern, sondern sie hat ihn schon sehr konkret angeflirtet.
Und er hat auch gesagt, denjenigen, der in dem Moment Nein gesagt hätte, den hätte ich gerne sehen wollen. Also ja. er hat sich dann auch gleich so entschuldigt quasi dafür.
Kann man aus seiner Sicht natürlich verstehen. Mhm. Und sie haben sich dann auch wieder getroffen, was natürlich zu erwarten war, in dem Hotel irgendwo zwischen Lissabon und Porto. Und der Miguel hatte durchaus ein schlechtes Gewissen und hatte auch mit dem zu kämpfen. Und die Helena hat einfach gesagt, dass sie nicht an die Liebe glaubt. Totaler Quatsch ist Liebe, meint sie. Man muss immer nur im Moment leben.
Aber das ist doch auch so ein Catcher, oder?
Voll.
Voll, also
voll
Mann,
die Story.
Mann, Mann, diese Helena.
Ein Luder.
Die Dynamik der Affäre.
Ja, nach der Mittagspause, die wir übrigens getrennt verbracht haben, erzählt Miguel dann ausführlich über das, was dann alles passiert ist.
Miguel traf Helena immer öfter. Heimlich, fast wie so ein ständiger Begleiter ist sie geworden in seinem Alltag. Und dabei wurde schnell klar, dass ihre Beziehung eine ganz eigene Dynamik hatte, ganz anders als das vorher mit Sophia war. Helena war ebenfalls verheiratet, hatte zwei Töchter und einen Mann, der sie in der Ehe gar nicht unterstützt hat.
Und Miguel erzählt, ich wollte ihr helfen, ich wollte ihr zuhören, also ganz anders als die Helena ihren Mann geschildert hat. Ich wollte sie trösten, aber sobald ich etwas mehr geäußert habe, zum Beispiel, dass sie mir wichtig ist oder so, hat sie mich richtig gehend weggeschoben. Es war, als ob sie Angst hätte, mir nahe zu kommen, so hat das geschildert. Oder als ob sie selbst nicht wusste, was sie eigentlich will. Miguel erzählt, dass es immer wieder so ein Hin und Her gab. Jedes Mal, wenn er sich öffnete und seine Gefühle gezeigt hat, hat sie sich zurückgezogen.
Könnte ja auch ein Spiel sein, ne?
Ja, klingt für mich auch so, ja.
Klingt so nach Spiel. Aber auf jeden Fall ist es für den Miguel frustrierend und wie ein Spiel Nähe suchen, wieder entfernen, das ist auch ganz schön anstrengend, kann ich mir vorstellen, aus seiner Perspektive.
Ja. Das ist auch. Aber in Paardynamiken sind diese Nähe-Distanz-Themen übrigens wirklich richtig oft vertreten. Da gibt's so den Satz, in der Ferne komm mir nah und in der Nähe bleib mir fern, sage ich dann immer. Und die bejahen das meistens. Ja, genau so ist es. Und dann habe ich dem Miguel auch an dieser Stelle gesagt, dass ich finde, so wie er mir das erzählt, dass er ja für die Helena fast schon so eine Art Therapeut geworden zu sein scheint, weil er steht ja jederzeit für ihre Dramen bereit und hilft ihr da in ganz vielen Situationen.
Hat die Dramen gemacht?
Ja, die hatte schon immer irgendwie irgendwas und er hat ihr ja immer geholfen und hat ein offenes Ohr gehabt für den Mann, der ihr nicht so beigestanden ist.
Das war ein großes Thema für sie, dass der Mann in ihrer Ehe ihr nicht so zur Seite stand.
Ja. Das hat sie wohl offensichtlich auch dazu legitimiert, dass sie sich gewisse andere Freuden sucht.
Also Helenas Motto, in der Ferne komm mir nah, in der Nähe bleib mir fern.
Ja.
Da fragt man sich, warum hat er sich darauf überhaupt eingelassen? Andrea, vielleicht magst du es nochmal erklären.
Ja, ich glaube, er will die Liebe und Nähe spüren, die er sich als Kind auch immer gewünscht hat und die er aber damals in seiner Mutterbeziehung als Ablehnung erfahren hat. Und er hat ja wenig emotionale Nahrung bekommen von den Eltern. Und durch diese Attraktion von der Helena geht er eigentlich in etwas, was sich für mich sehr ähnlich anfühlt, wie das, wie er es möglicherweise
als Kind erlebt hat.
Ja, genau. Ich war ja nicht dabei, aber das ist ja etwas, wo ich dann auch sage, ich spanne die Bögen. Und er bekommt von ihr, obwohl das Grundbedürfnis ja Liebe, geliebt zu werden, gesehen zu werden, Nähe zu haben, das hat sie ihm ja genauso verwehrt, indem sie auch ihn in die Distanz schickt, so wie die Mutter oft durch die Prügelei auch, ja, durch die Gewalt. Und er hat damals gelernt, ich muss kämpfen.
Genau.
Und das tut er jetzt ja eigentlich auch wieder.
Er versucht es zumindest, weil diese ständigen Wechsel zwischen Nähe und Distanz, die hinterlassen bei ihm ja doch ein Gefühl der Leere, ja, und des Unverständnisses, weil er sagt, was ist da los, wieso komme ich da nicht weiter? Er fragt sich dann immer wieder, was mache ich falsch, bin ich es denn, der da überhaupt was falsch macht? Er kommt gar nicht auf die Tatsache, dass mit der Helena was nicht stimmen könnte.
Und sein Selbstwert sinkt. Es ist fast so, als ob er immer wieder versucht, ja, um Liebe zu kämpfen. Schon tragisch.
Das ist total tragisch. Und es gibt so viele Menschen, die solche oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, und wir haben dann den damaligen Konflikt mit seiner Mutter, also die durch ihre eigene Überforderung, ja, sozusagen gewalttätig wurde und ihren Söhnen gegenüber auch immer über Nähe und Distanz bestimmt hat, auch in den Zusammenhang gestellt. Und die Frage, woher kennst du dieses Gefühl, weggestoßen zu werden, ist da für ihn ganz wichtig gewesen.
Ah, das heißt, du hast ihn gefragt, du hast ein Gefühl, woher kennst du das?
Ja. Wie fühlt sich das an? Wo spürst du das in deinem
dann
Körper?
Dann hat er dir von seiner Mutter erzählt.
Das hatte er ja vorher schon erzählt, ja. Also da haben wir dann nochmal drüber gesprochen. Genau.
Aber ich finde, das kann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kann jeder von uns mal machen, wenn einer ein Problem hat, zu fragen, woher kennst du dieses Gefühl? Und dann kommt vielleicht eine Antwort, die einen wahnsinnig erstaunt.
Ja.
Gut, es geht um den Konflikt, Andrea, wie wir jetzt schon wissen, aus der Vergangenheit, der immer noch präsent ist. Und offensichtlich durch seine Ehe mit Sophia nicht gelöst ist.
Also gelöst ist er insofern, dass durch das Verhalten von Sophia das nicht dauernd getriggert wird bei ihm. Aber er ist nicht geheilt. Also der Unterschied zwischen ich werde nicht getriggert und es ist geheilt, ist ja der Unterschied. Schön wäre es ja, wenn ich auf einen Trigger gar nicht mehr so reagieren müsste.
Ja, total. Aber auf jeden Fall ist es so, dass irgendwann es jeden einholt. Das hast du ja gerade vorher auch schon gesagt.
Ja, Andrea, davon bin ich eigentlich überzeugt.
Dass es irgendwann eine Situation kommt, wo dann diese Gefühle aufbrechen. Und das zeigt dann auch wieder, wie komplex so das Thema Beziehung sein kann. Alte Muster und Konflikte aus der Kindheit, die treffen auf neue Auslöser und man muss sich neu arrangieren, dann haben wir andere Befindlichkeiten und das Ganze ist dann eine komplizierte Beziehung.
Voll, voll genau so ist es. Die wichtigste Frage eigentlich für Miguel, die er hat, ja, wie unterbreche ich denn jetzt oder wie durchbreche ich jetzt diese Dynamik? Also ist ja alles tragisch, weil er war ja völlig an der Helena dran. Und wie kriegen wir es jetzt hin, dass er versteht, dass es gar nicht um die Helena geht, sondern um ihn selbst und seine Wunden? Und die Fragen werden noch eine wichtige Rolle spielen.
Der Zusammenbruch.
Der Miguel erzählt dir von einem entscheidenden Moment, und zwar von seinem Zusammenbruch. Er berichtet, dass er eines Abends nach einem weiteren Treffen mit der Helena merkt, dass er emotional nicht mehr weiter wusste, er konnte nicht mehr.
Er saß allein in seinem Zimmer und die Gedanken kreisten. Wie kann es sein, dass ich so tief in diese Affäre hineingezogen wurde? Ich habe das Gefühl, mein ganzes Selbst zu verlieren, und zum Zusammenbruch führte der Umstand, dass er erfahren hat, dass Helena auch mit anderen Männern unterwegs war.
Potzblitz, Potzblitz.
Wir erinnern den Typ, der das mit dem Champagnerkorken gesagt
genau,
hat.
Genau, der hat es gesagt. Da ist er, der Champagnerkorken. Das muss ja ein ganz schön harter Schlag auf jeden Fall für ihn gewesen sein, ganz klar. Und da hat er gemerkt, dass er wesentlich mehr gibt von sich aus, als dass er von Helena zurückbekommt. Und dass er sich dabei verloren hat. Miguel ist völlig zusammengebrochen und fragt sich, warum habe ich nicht einfach Stopp gesagt, obwohl ich doch längst gemerkt habe, dass es nirgendwo hinführt.
Ja, und da sehen wir wieder, wir brauchen einfach einen gewissen Leidensdruck, der uns in eine Handlung bringt. Und das ist eben oft so, dass erst so ein Tiefpunkt uns dazu bringt, ja,
voll,
die nächsten erforderlichen Schritte zu gehen oder zu erkennen oder irgendwas zu verändern. Das ist einfach so. Punkt. So sind wir Menschen.
Miguel sagt, dass er sich verraten fühlt, nicht nur von Helena, sondern vor allem auch von sich selbst. Ich finde es jedenfalls einen sehr mutigen Schritt, so offen über den eigenen Zusammenbruch zu sprechen, Andrea.
Ja, finde ich auch. Und wir haben auch ausführlich darüber gesprochen, dass dieser Zusammenbruch nicht das Ende, sondern der Beginn eines Veränderungsprozesses ist, weil er ja nur aufgrund dessen überhaupt erst in die Pötte gekommen ist. Und er wollte ja zu keinem Zeitpunkt, das finde ich auch ganz wichtig, sein Leben komplett verändern. Also er wollte ja weder Sophia verlassen, noch war er total unglücklich. Aber es hat ihn halt jetzt dann doch umgehauen, dass die Helena sich für ihn als ganz schöne Mogelpackung herausgestellt hat. Also das hat ihn doch noch in seinem Ego ganz schön gekratzt.
Ja, ist ein harter Schlag, glaube ich auch, kann ich mir vorstellen. Also ein harter, aber vielleicht auch notwendiger Cut. Weil
absolut.
Er kann es ja ändern und muss sich eben klar machen, was er genau eigentlich will. Er war ja auch weder Fisch noch Fleisch. Er hing ja genau zwischen seiner Familie, zwischen seinem Leben, von dem er immer gesagt hat, dass eigentlich alles perfekt ist oder dass ich alles habe, und der Affäre. Einerseits ist er dieser Frau dann hinterhergelaufen, die ihn dann da auf Distanz gehalten hat, wann immer sie Lust hatte und seine Hilfe brauchte, dann durfte er da wieder antraben. Und andererseits gab es dann da eine scheinbar gute Ehe, die er aus sich heraus nicht beenden wollte und auch nicht konnte. Der hat sich halt in eine Drama-Queen verknallt, könnte man sagen, vielleicht.
Also ich finde allein schon den Satz zu sagen, ich glaube nicht an die Liebe, eine Frau, die zwei Kinder hat, verheiratet ist, da würde ich sagen, Baby, sag mal, sorry, wer hat dir denn ins Gehirn geschissen? Also, das ist jetzt ein bisschen sorry. Nein, aber das ist ein bisschen.
Das ist augenscheinlich eine Taktik. Also ich glaube nicht an die Liebe und ich glaube daran, dass du es sein darfst, mich zu überzeugen von der Liebe.
Ja, genau.
Du musst aber alles tun dafür.
Du bist darauf reingefallen, ne?
Ja, ein aufgeräumter, in sich ruhender, reflektierter, die blutenden Wunden gestillt und in Narben umgewandelt habender Mensch würde das wahrscheinlich so sehen.
Na gut, ich habe es vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Ich ersetze ins Gehirn geschissen gegen ins Gehirn geprickelt.
Mhm.
Wegen Champagner und so. Ihr versteht. Ihr versteht.
Genau.
Das Ende des Dramas.
2 Monate nach dem Gespräch kam Miguel erneut für einen Tag zu mir. Und bis dahin waren die gewonnenen Erkenntnisse gut gereift und wir wollten besprechen, was es jetzt für ihn braucht und vor allem, wie nach diesem ganzen Zusammenbruch sein Leben weitergehen kann.
Darf ich mal fragen, wie der nach dem ersten Tag dann von dir wieder nach Lissabon zurückgeführt?
Mit den Erkenntnissen, Markus, dass diese Geschichte mit der Helena für ihn eine ganz andere Bedeutung hatte, als er dachte.
Also er hat ein bisschen verstanden, warum die Projektion so groß war.
Richtig.
Das muss ein großer Aha-Moment sein.
Ja, aber der braucht natürlich erstmal Zeit, um sich zu setzen. Also ich sag jetzt mal, wenn er nicht in Lissabon gewesen wäre, wäre er jetzt nicht nach 2 Monaten zu mir gekommen. Das ergab sich halt jetzt so, genau.
Miguel ist also wieder bei dir und hat begonnen, die Zusammenhänge zwischen seiner Vergangenheit und seinen aktuellen Gefühlen zu verstehen. Er hat gemerkt, dass es nicht primär um Helena geht, sondern eben um die alten Wunden, die er nie richtig heilen konnte.
Er hat also verstanden, dass er in Helena nicht nur eine aufregende Begegnung gesucht hat, sondern unbewusst versucht hat, so eine Leere, die er in sich selbst hatte, zu füllen. So eine Leere, die aber aus seiner Kindheit stammt. Und Exakt. Das hat er verstanden. Und das ist Exakt. Ganz cool eigentlich.
Und es geht um ihn und nicht um sie. Und seine Beziehung zu sich selbst war einfach nicht gut. Und er hat sich ja von ihr wirklich seine Worte teilweise wie ein Callboy behandeln lassen. Immer auf Abruf bereit.
Und er hat sich auch so verhalten.
Ja.
Er war immer auf Abruf bereit.
Ja gut, ihr wisst ja, was ich von Helena denke, aber ich denke immer so, Mann.
Deine Freundin wird sie nicht.
Es gibt schon Bitches, ne? Meine Güte. Andrea, du sagst ja immer, dass es nicht darum geht, die Familie oder das bisherige Leben dann komplett abzuwerten. Es geht vielmehr darum, dass Miguel lernt, seine alten Muster zu verstehen und vor allem auch damit umzugehen, um in Zukunft bewusster Entscheidungen treffen zu können und nicht mehr in so etwas hineinzugeraten. Es war ihm immer wichtig zu betonen, dass seine Ehe stabil ist. Das hat er immer wieder wiederholt. Ne?
Ja.
Aber vielleicht hätte es auch anders kommen können, zum Beispiel, wenn Sophia die Affäre rausgefunden hätte, oder?
Ja, oh ja.
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass er diesen Weg eingeschlagen hat. Es braucht da schon viel Mut auch dazu, sich selbst zu stellen und da überhaupt auch diesen Schritt zu gehen. Weil man könnte jetzt auch sagen, was war denn das für eine Bitch? Okay, da habe ich jetzt einfach Pech gehabt, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Blöde Nudel. Aber er versucht auf jeden Fall da rauszufinden, warum es dazu kam. Und das ist schon cool, finde ich jetzt, weil er stellt sich seinen eigenen Schwächen und versucht daraus zu lernen. Finde ich gut.
Und wir haben auch viel darüber gesprochen, dass es auch nicht darum geht, Schuld zuzuweisen, weder seiner Mutter noch seinem Vater noch sich selbst, sondern es geht um das Verständnis und auch um die Akzeptanz. Für jeden von uns gilt es. Wir tragen alle alte Wunden mit uns herum.
Das klingt auf jeden Fall nach einem echten Neuanfang. Der Miguel hat nicht nur so eine spannende Affäre hinter sich, sage ich jetzt mal. Naja. Die war so spannend, war die vielleicht
eben.
Gar nicht.
So spannend
war
es gar nicht.
Vor allem hat er sich selbst wieder besser kennengelernt.
Genau. Und so ein Prozess ist ja meistens irgendwie nie richtig abgeschlossen. Aber der erste Schritt ist gemacht. Er hat die Verbindung erkannt zwischen Vergangenheit und den aktuellen Gefühlen. Und ja, mit der Unterstützung seiner Familie und den Erkenntnissen. Ich weiß es nicht, ob er irgendwann mit Sophia mal darüber gesprochen hat. Aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass sich diese Erkenntnisse auf seine Ehe auch ausgewirkt haben. Weil er mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr so krass oder so bedürftig harmonisch sein muss, wie er ja war, ne? Weil er jetzt verstanden
weil er
hat.
Kann, gell?
Ja, genau.
Diese Geschichte zeigt auf jeden Fall Miguels Geschichte, dass man auch in scheinbar perfekten Verhältnissen immer wieder mit inneren Herausforderungen zu kämpfen hat. Und dass die Bereitschaft, sich diesen Herausforderungen zu stellen, der erste Schritt zu mehr, ja, ich sag jetzt mal, innerer Freiheit ist. Ne?
Absolut, absolut. Und ja, wir können die Folge auch so eigentlich abschließen und dass die Geschichte von Miguel uns daran erinnert, ja, dass der Weg eben oft auch über schmerzliche Erfahrungen führt. Also David Snarch, der US-Sexualtherapeut, der mich am meisten geprägt hat, hat immer gesagt, es gibt keine Entwicklung und kein Wachstum ohne Angst und Schmerz. Und dafür helfen Beziehungen übrigens ziemlich gut, um sich immer wieder in so einen Prozess zu begeben. Ich sag's jetzt mal so ganz
wahre
weise.
Wahre Worte.
Auf jeden Fall sind manchmal die kleinen inneren Kämpfe die uns am meisten lehren. So kann man es eigentlich sagen.
Das stimmt, ja.
Und der Miguel war mutig.
Die sind gar nicht so klein.
Nee, die waren gar nicht klein.
Die sehen nur so aus. Ja. Genau, ja.
Und danke, dass Miguel uns an diesem Prozess teilhaben lässt.
Ja.
Liebe Grüße nach Portugal.
Muchos saludos.
Muchos saludos. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt.
Ja.
Wir freuen uns sehr, dass so viele Nachrichten uns erreichen. Wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, dann macht es gerne über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse, steht in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört.
Und wenn ihr unseren Podcast gut findet, würde uns es riesig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, euren Freunden, Family und so.
Um das mit Ronsheimers Worten zu sagen, das wäre uns wirklich wichtig.
Genau, genau.
Bis nächstes
das
Mal.
Das wäre mir wirklich
wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören.